Achtung, Achtung, ich sag euch jetzt etwas, das euch 50 Drachmen kostet. Das wäre doch mal eine Gegenbewegung. Und da bin ich auch gleich beim Punkt. Die Vorsokratiker im weitesten Sinne sind passé und willkommen zurück bei Vorgedacht. Thematisch möchte ich mich trotzdem noch im Großraum Griechenlands und auch immer noch im 5. Jahrhundert, genauer in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung bewegen. Das heißt, ganz so sprunghaft ist es dann jetzt doch nicht. Und zwar möchte ich euch heute etwas über die Sophisten erzählen. Russell nennt das Auftauchen der Sophisten eine skeptische Gegenbewegung, die hier ihren Anfangspunkt hat. Eine skeptische Bewegung gibt es vorher schon. Zumindest sagt Diogenes von Laertius, dass einige Homer als den Begründer der Skeptiker bezeichnen. Der Grund dafür ist, dass Homer sich weder in der Ilias noch in der Odyssee eindeutig positioniert hat. Ja, er hat so im Prinzip der Vorwurf, er hat vielmehr mal die eine und dann die andere Seite eingenommen und versucht sozusagen die Handlung und die Entscheidung darzustellen. Und das spricht, wie ich finde, sehr für den Berufsstand des Dichters, dass er nicht zu dogmatischen Aussagen neigt und eben nicht zu der einen Perspektive, die dann ja sehr schnell zu der einen Wahrheit werden kann. Homer bzw. Dichtung allgemein geht es vielmehr um Vielstimmigkeit und das passt eben sehr, sehr gut zum Skeptizismus und das passt auch sehr gut zu den Sophisten. Über Athen habe ich euch schon etwas erzählt, in einer extra Folge sogar. Daraus ist hervorgegangen, Athen geht es gut, besonders dann, wenn Friedenszeiten sind. Die Bürger müssen sich um ziemlich wenig kümmern, weil die Arbeit von den Sklaven übernommen wird. Und wenn man eben das Glück hat, als Bürger auf die Welt zu kommen, zu dieser Zeit, an diesem Ort, dann hat man eben sehr, sehr viel Zeit. Es gibt jetzt Menschen, die diese Zeit genutzt haben für Bildung, für Reisen, was ja auch zusammenhängt, für Philosophie oder ähnliches. Ja, also im Prinzip so Männer wie die, die ich euch bisher vorgestellt habe. Und es gibt vermutlich genug Menschen, die ihre Zeit gern anders ausgefüllt haben. Und da waren Gerichtsverhandlungen eine ganz gute Möglichkeit, weil diese Verhandlungen einfach eine gewisse Abwechslung in den Alltag gebracht haben. Diese Verhandlungen waren öffentlich und wurden, ja, je nach Inhalt natürlich und je nach Gegenstand der Verhandlung, aber sie wurden in der Regel mit großer Spannung verfolgt. Das ist ein bisschen so wie mit einer Daily Soap oder mit einem erfolgreichen Serienpodcast zum Beispiel, ja, über den dann im Nachhinein alle reden und ja, wo man einfach dabei gewesen muss, um dann letztendlich auch mitreden zu können. Bis zu der Zeit von Perikles war es so, dass Menschen vor Gericht selbst und eigenständig ihr Recht einfordern mussten. Das heißt, wenn jemand angeklagt war oder wenn jemand klagen wollte, dann musste diese Person selbst sprechen, also selbst vor Gericht reden. Das heißt, das konnte nicht an eine andere Person abgegeben werden. Und in Athen war es jetzt so, dass es Schwurgerichte gab. Ja, das ist so ähnlich wie mit den geschworenen Gerichten, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Ja, diese Schwurgerichte, die waren zusammengesetzt aus Bürgern, also sprich aus Männern, denen man unterstellt hat, dass sie unabhängig sind und unbestechlich und so weiter. Und dazu kommt jetzt aber, dass natürlich diese Bürger, die in diesen Schwurgerichten saßen, in der Regel Laien waren. Und wie das dann so ist, wenn jemand jetzt inhaltlich vielleicht nicht so sehr viel Ahnung hat von dem Gegenstand, der da gerade verhandelt wird, es ließen sich diese Männer mehr von dem rednerischen Geschick oder von Emotionen beeindrucken, dann während der Verhandlung, als von einer exakten Beweisführung. Und in der Konsequenz bedeutete das, wenn man nicht gut reden konnte, dann hatte man im Zweifel ein Problem. Wie man sich vorstellen kann, ist das ein gewisses Dilemma. Also vor allem auch ein Dilemma für Leute, die ja vielleicht auch Geld haben und vielleicht auch Einfluss haben, aber halt einfach nicht reden können. Und Abhilfe für dieses Dilemma kommt jetzt aus Korinth, spannenderweise. Dort lebt Antiphon. Antiphon war verbannt worden aus politischen Gründen und er ja, muss jetzt in Korinth neu anfangen, macht sich im Prinzip selbstständig und zwar mit seinem, wie er es nennt, Geschäft für Tröstungen. Und er verspricht mit seinem Geschäft, dass er jedes seelische Leiden nur mit der Kraft der Worte heilen kann. Das klingt ein wenig abgefahren. Antiphon ist in der Tat erfolgreich mit dieser Idee und das funktioniert ein paar Jahre und irgendwann kommt er dazu, dass er sagt, das wäre doch auch spannend, mal das Angebot ein bisschen zu erweitern. Und er bietet sich als Plädoyerschreiber an. Ja, also er kann zwar nicht oder er darf nicht für andere Menschen reden. Das heißt ja nicht, dass er nicht die Reden vorher schreiben kann. Ne? Also das schließt das nicht aus. So die Idee dahinter. Und Antiphon schreibt jetzt Reden für die Menschen, die vor Gericht müssen, um sie zu unterstützen. Und verlangt dafür natürlich dann ein gewisses Honorar. Das Spannende ist, dass er in diesem Honorar auch schon mit einrechnet, eine Unterrichtsstunde, die er bereitstellt für die jeweiligen Kunden. Und in dieser Unterrichtsstunde lernen die dann eben diese Rede auswendig, die Antiphon geschrieben hat. Das ist auch insofern praktisch, als die meisten Kunden, die seine Dienste in Anspruch genommen haben, Analphabeten waren und das sozusagen sogar notwendig war, dass Antiphon diese Rede mit ihnen vorbereitet und auch einstudiert. Das Ganze funktioniert wunderbar. Die Texte von Antiphon sind zudem auch so, so gut und so erfolgreich vor Gericht, dass er sehr, sehr schnell berühmt wird, auch über Korinth hinaus. Im Prinzip kennt man ihn in ganz Attika. Und zwar kennt man ihn mit dem Beinamen Koch der Reden zu sein. Das Interessante ist hier, dass wir jetzt eine neue Berufsgruppe haben, nämlich die Logographen. Das heißt, es sind Menschen, die auf Anfrage Reden verfassen. Und bei diesen Menschen kann man jetzt ganz unterschiedliche Reden bestellen, zum Beispiel politische Reden oder Traueransprachen oder eben diese Plädoyers, die insbesondere bei Mordanklagen vor Gericht dann Verwendung finden. Das ist ziemlich schnell passiert, dass die Redenschreiber sich haben einfallen lassen, dass sie während der jeweiligen Prozesse ihrer Kunden sich als Verwandte, ja, dieser Kunden ausgegeben haben, damit sie dann auch reden können. Und sie haben dann eine Rede vorbereitet und zugunsten ihrer Kunden ausgesagt. Das hat dann diesen Prozess Rede für jemand schreiben, der das dann auswendig lernen muss, so ein bisschen verkürzt, hat das für die Kunden auch etwas erleichtert. Und im Endeffekt war es so, dass es nur einige Jahre gedauert hat, bis diese Berufsgruppe insbesondere für Gerichtsverhandlungen unverzichtbar geworden ist. Die Konsequenz war tatsächlich, dass die Gerichte dann sehr bald die Funktion dieser Menschen anerkannt hat und das auch offiziell zugelassen hat. Eben nicht nur offiziell zugelassen hat, dass die Reden geschrieben werden, sondern sie haben dann auch sozusagen diese Tür aufgemacht, dass ja Menschen sich andere Menschen einkaufen konnten, die dann die Verhandlung für sie führen durften, konnten, für sie reden konnten. Und damit gab es dann in Athen die ersten Anwälte oder insgesamt auch die ersten Anwälte, zumindest von denen wir in dieser Form wissen. Diese bezahlten Redner, die nennen wir auch Rhetoren, das waren einfach Leute, die ja geschickt und ja mit Sicherheit auch klug das Handwerk der öffentlichen Rede beherrschten. Das heißt, sie wussten, wie man so eine Rede baut, wie man sie schreibt, worauf man achten muss. Und sie wussten natürlich auch, wie man sie möglichst gut und ja effektiv vorträgt. Und hier kommt jetzt dann im Prinzip der Begriff Sophist ins Spiel. Ich habe gesagt, ich möchte über die Sophisten reden. Und ein Sophist ist zunächst genau das. Ja, also das ist einfach jemand, der sachverständig, also sprich mit einem gewissen Know-how, eine Technik ausführen kann. Dabei wird jetzt erstmal gar nicht unterschieden, ob das jetzt irgendwas Handwerkliches ist oder eher was Geistiges, wie zum Beispiel eine Rede schreiben. Das wird erstmal gar nicht unterschieden. Wenn wir uns jetzt aber hier in der Philosophiegeschichte bewegen, dann meint Sophist eben insbesondere die Menschen, die ja die Reden schreiben und diese Reden dann vortragen. Was ich ganz witzig fand bei Russell, wenn man da schaut, wie der den Begriff Sophist erklärt, der sagt, man könnte das sozusagen auch mit dem Wort Professor umschreiben. Das fand ich ein bisschen spannend. Was die Sophisten jetzt einbringen in die Polis, ist, dass sie geistige Güter anbieten, und zwar nicht nur so, nicht in der Schule, sondern sie bieten sie nach Anfrage zum Kauf an. Und hier kommen jetzt die Philosophen ins Spiel, die mit dieser Praxis überhaupt nicht einverstanden waren und darauf auch wirklich nicht gut zu sprechen waren. Und letztendlich das Wort oder der Begriff Sophist dann zunehmend in einen negativen Bedeutungszusammenhang gestellt haben. Ein Beispiel, Xenophon sagt, Sophisten werden einige Männer genannt, die sich öffentlich zur Schau stellen und ihr Wissen für Geld an jeden verkaufen, der es verlangt. Sie sprechen, um zu betrügen und schreiben, um Geld zu verdienen und sind niemandem nützlich. Was hier auffällt, ist, dass es offensichtlich verschiedene Verständnisse für das Schreiben oder für das Denken gibt und dass sich da die Auffassungen der Philosophen und die Ideen der Sophisten doch sehr entgegenstehen, was man auch vielleicht ganz gut nachvollziehen kann, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie diese Philosophen Philosophen werden oder in welchen Zusammenhängen sie sich bewegen. Ich habe euch jetzt wirklich mehrere Männer vorgestellt. Was sie so gemeinsam haben, ist, sie kommen aus einer Schule beziehungsweise bringen Ideen aus bestimmten Schulen mit oder gründen selber welche. Sie unterwerfen sich ganz, ganz oft bestimmten Regeln, ne, Achtung Bohne zum Beispiel, oder unterwerfen sich bestimmten Hierarchien, ne, also dass Wissen nicht zu jeder Zeit jedem zugänglich ist, sondern dass in bestimmten Philosophenschulen man sich dieses Wissen oder diesen Zugang ja auch erst erarbeiten muss. Es ist ganz oft so, dass, naja, das ist so eher so geheim Bundstrukturen sind, ne? Das passiert ganz viel nicht öffentlich, sondern es sind so verschworene Gemeinschaften. Es gehört dazu, dass eben diese Philosophen nicht nur sich für eine Richtung im Denken entscheiden, sondern dass da sehr, sehr oft ja tatsächlich auch eine gewisse Lebensführung mit eine Rolle spielt. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel die Pythagoreer anschaut, da ist es sehr, sehr deutlich. Und mit dieser Lebensführung, das ist halt einfach nicht nur, dass man ne, bestimmte Lebensmittel nicht isst, sondern es hat ja auch tatsächlich nochmal einen religiösen Hintergrund. Ne? Das heißt, wir haben hier so eine Gemengelage, wo sehr, sehr viele Ansprüche an die Person des Philosophen gestellt werden. So, insbesondere die, eben einer Schule, einer Denkrichtung anzugehören. Dazu kommt, dass durch dieses, ja, sich in einem Bund zusammenfinden, in der Schule zu sein, das ja ganz, ganz oft der Fall ist, dass Philosophen sich, ich sage jetzt mal, von der Masse sehr, sehr stark abheben, dass sie das zum Teil auch möchten. Ne? Also sie wollen als etwas Besonderes angesehen werden. Empedokles, ne, ist da zum Beispiel, der ja wirklich sehr aus der Rolle fällt. Oder dass es Menschen sind, die ja von ihren Mitmenschen nicht so viel halten. Ne? Wenn wir zum Beispiel an Heraklit denken, der ja nicht so wirklich so ein Menschenfreund ist, zumindest wenn man von dem ausgeht, was wir von ihm erhalten haben. Das heißt, generell legen Philosophen nicht so sehr viel Wert darauf, massenkompatibel zu sein, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Bei den Sophisten ist das jetzt natürlich anders. Die sind darauf angewiesen, von anderen eingekauft zu werden. Ja, die wollen Geld verdienen. Die bewegen sich quasi auf dem freien Markt und müssen möglichst vielen, wahrscheinlich auch sehr unterschiedlichen Menschen gefallen. Ja, und müssen dort sozusagen kompatibel sein. Und entsprechend können sie sich gar nicht wie die Anhänger einer ganz bestimmten Denkrichtung verhalten, sondern man kann sogar so weit gehen zu sagen, sie vertreten halt eben nicht eine Wahrheit oder die eine Wahrheit, sondern verhalten sich sogar so, als gäbe es so etwas wie Wahrheit nicht, ja, weil sie kontextabhängig agieren und ihre Rede, je nachdem, wer sie anfordert, dann ausfällt. Und genau das ist der Punkt, an dem die Philosophen einhaken und den die Philosophen ihnen zum Vorwurf machen. Na, die Philosophen unterstellen den Sophisten, dass sie skrupellos sind, dass sie keine Ideale haben und dass sie die Religion nicht achten, zum Beispiel. Das Ganze passiert sehr massiv, aber trotz dieser Buhrufe werden die Sophisten gesellschaftlich zunehmend wichtiger und sie werden auch immer beliebter. Es gibt regelrechte Stars unter ihnen, die, ja, ich sag jetzt mal, dem Ruhm nicht zum Beispiel nicht den Olympiasiegern nachstehen. Und das war ja schon, also darüber gibt's ja kaum was. Und das heißt, die Sophisten schaffen das wirklich, ja, ganz, ganz viel Ruhm, ganz viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Befördert wird das dadurch, dass das natürlich eine sehr individuelle Sache ist. Die Sophisten haben selbstverständlich unterschiedliche Redestile, legen da auch Wert darauf, sich von anderen abzuheben, so einen gewissen Wiedererkennungswert zu haben. Und ja, legen sich vielleicht auch andere Auffälligkeiten zu, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. So ein paar Beispiele, damit ihr vielleicht so eine Idee davon bekommt. Es gibt Hippias von Elis, den kennen wir aus einem Dialog von Platon. Das ist der kleine Hippias, der sozusagen der Dialog ist nach ihm benannt worden. Und dieser Hippias, der hatte wohl noch im hohen Alter ein unglaublich phänomenales Gedächtnis. Hippias wird nachgesagt, dass er 50 Namen, die er gerade vorher gehört hat, wieder aufsagen konnte, und zwar genau in der richtigen Reihenfolge. Ja, das ist so ein Special bei Hippias. Ein anderer Star ist Gorgias von Leontinoi. Der konnte wohl ja quasi aus dem Stegreif zu wirklich jedem Thema eine Rede halten und zu jedem Thema eine bestimmte Beweisführung gestalten. Antiphon hatten wir schon, ne? Der den Anwaltsberuf erfunden hat. Der soll für ein und denselben Prozess gleich 4 Reden geschrieben haben. Und zwar hat er eine Rede geschrieben für die Anklage, dann hat er eine geschrieben gegen die Anklage, eine dritte Rede hat er geschrieben für die Verteidigung und dann die vierte Rede war dann eine Rede, die gegen die Verteidigung sich gerichtet hat. Ja, also allein an diesem Beispiel sieht man, da beherrscht jemand sein Handwerk. Und an dem Beispiel sieht man aber auch, das ist jemand, der kann im Denken gerade keine Position bezogen haben. Ne? Wenn ich vier verschiedene sich entgegengesetzte Positionen gut argumentativ darstellen kann, muss ich da irgendwie außen vor stehen. Aristoteles erzählt über Prodikos von Chios, dass dieser immer dann, wenn er gemerkt hat, dass seine Zuhörer jetzt gleich einschlafen, gerufen haben soll, Achtung, Achtung, ich sag euch jetzt etwas, das euch 50 Drachmen kostet. Daher kommt also dieser Satz aus meinem Einstieg. Eine Besonderheit, die die Sophisten oder dieser Stand der Sophisten mitbringt, ist die sogenannte epideiktische Rede. Das ist quasi sowas wie so ein Argumentationswettbewerb, bloß sehr, sehr viel höher angesiedelt. Bei diesen Reden kam es nicht auf den Inhalt an, also der Inhalt war völlig nebensächlich, sondern bei diesen Reden ging es insbesondere darum, die eigene Redekunst und die eigene Gewandtheit zur Schau zu stellen und sich gegenseitig damit zu überbieten. Da gab es verschiedene Möglichkeiten, sich zu beweisen. Es gab zum Beispiel ein Festival der Trauerrede oder es gab Wettbewerbe für Rhetorik. Anwärter, also die in diesen Berufsstand eintreten wollten, oder halt sowas wie ja so Schlagabtausche zwischen berühmten Sophisten. Zwei Reden aus diesem Zusammenhang sind in die Geschichte eingegangen. Das ist einmal die Lobrede auf die Fliege von Lukian und es gibt die Rede Die Rettung der Helena, die ist von Gorgias von Leontinoi, den ich schon erwähnt habe. Und Gorgias beweist in seiner Rede, dass Helena keine Schuld trifft an der Auseinandersetzung zwischen Griechenland und Troja. Und er begründet das inhaltlich ganz grob wie folgt. Er sagt, naja, entweder war das so, dass die Götter vorher schon über das Schicksal von Troja entschieden hatten und dass die Menschen überhaupt keinen Handlungsspielraum hatten. Und dazu kommt, dass man ja auch gar nicht weiß, ob Helena jetzt da wirklich freiwillig mitgegangen ist. Das kann ja sehr, sehr wohl sein, dass Helena entführt wurde von Paris und dann entsprechend eben er ein Opfer des Paares wäre und eben nicht das Ganze zum, also nicht diesen Stein ins Rollen gebracht hat. Und eine dritte Möglichkeit ist ja auch, dass Helena mit Worten überzeugt wurde. Und Gorgias sagt, in diesem Fall, o Athena, wisset, dass es nichts Furchtbareres auf der Welt gibt als das Wort. Es ist ein mächtiger Herrscher, das mit einem winzigen und ganz unsichtbaren Körper zutiefst göttliche Werke vollenden kann. Ihr seid also gewarnt. Habt vielen Dank und bis zur nächsten Folge.